ja, wir werden Gott gegenüberstehen. Ich lese uns zwei Stellen aus den Korintherbriefen. Zunächst aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 26. Da schreibt Paulus: Ich halte mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich halte mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Und dann aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17 und 18. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Das ist unsere Perspektive, das, was wir gerade auch in dem Lied gehört haben, die Ewigkeit. Darauf laufen wir zu. Manchmal mit größeren Schritten, manchmal vielleicht etwas zögerlich. Aber vor uns liegt eine unglaubliche Zukunft. Ein Ort unbeschreiblicher Freude. Ein Ort, wo es kein Leid und keine Traurigkeit mehr geben wird. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Allerdings, und ja, das muss man vielleicht dazu sagen, dieses Zuhause oder wie Paulus es hier nennt, die Freude, die ewig andauern wird, die haben wir noch nie gesehen. Es ist ein Lauf auf ein Ziel zu, welches wir nur aus unserer Hoffnung und unserem Glauben heraus kennen. Gesehen haben wir das noch nicht. Sehen tun wir das, was jetzt so direkt da ist oder was hinter uns liegt. Und das, was wir da sehen, kann unsere Hoffnung steigern. Auf der einen Seite, ja, es gibt manches, was natürlich unsere Hoffnung steigern kann, aber es gibt auch Dinge, die unseren Glauben ins Wanken bringen. Am Ende eines Jahres, da wollen wir nochmal zurückschauen. Was war? Was ist passiert? Welche Ereignisse haben stattgefunden? Im Jahr 2020 gab es dieses eine große Thema, das alle anderen Themen im Grunde in den Schatten gestellt hat. Corona. Eine weltweite Pandemie, die das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat. Im Februar und März überschlugen sich die Ereignisse und Nachrichten, wo man vielleicht am Anfang noch dachte, ach, das wird alles ein bisschen heiß gekocht, das Thema, und bei uns in Deutschland, da wird es gar nicht so ein großes Thema werden. Naja, bis dann auf einmal doch alles ziemlich schnell ging und der erste Lockdown beschlossen wurde. Ab Mitte März hatte dann auf einmal alles dicht gemacht. Restaurants, Geschäfte, Kirchen. Ja, und auch in unserem sozialen Umfeld mussten wir uns sehr stark einschränken. Und dann die nächsten Monate, das war so ein ständiges Auf und Ab. Zuerst dachte man noch, okay, ja, dann beißen wir halt mal die 4, 5 Wochen die Zähne zusammen. Doch war das Virus nach dieser ersten Lockdown-Phase immer noch da. Und die Maßnahmen mussten verlängert werden. Und doch kamen auch so Schritt für Schritt verschiedene Lockerungen. Was war möglich, was war erlaubt? Und natürlich auch die gesellschaftliche Zerreißfrage, ist das eigentlich alles gerechtfertigt? Verschwörungstheoretiker traten auf den Plan und fanden eine große Zuhörerschaft. Es gab und gibt echt so unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Auch bei uns in der Gemeinde. Manche, die sehr voller Sorge sind und die, oder denen, das, denen die Lockerung auch vielleicht viel zu früh kam. Ja, die auch vielleicht dachten, dass das, was wir als Gemeinde dann schon wieder hochgefahren haben, dass das viel zu früh passierte. Andere, die alles für übertrieben hielten und die Einschränkungen für ungerechtfertigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich da schon immer wieder auch so sehr hin und her gerissen gefühlt. Ja, da war dieses Virus. Aber gleichzeitig war das lange nicht so richtig greifbar. Ich meine, es hat 7 Monate gedauert, bis ein erster Bekannter aus meinem Umfeld tatsächlich sich mit diesem Virus infiziert hatte. Inzwischen sind es mehr geworden. Und wir befinden uns in einer zweiten Lockdown-Phase. Corona, das vorherrschende Thema im Jahr 2020. Gab es da überhaupt noch andere Themen? Ja, schon. Leider auch vieles, was man sich am liebsten nicht in Erinnerung ruft. Ich habe mal so ein paar Punkte hier so rausgesucht. Und das deckt natürlich nicht das ganze Jahr wieder, aber gibt nochmal so ein paar Schlaglichter. Rechtsextremistischer Terroranschlag mit 11 Toten in Hanau im Februar. Im März fährt ein Mann absichtlich mit seinem Auto in Volkmassen in einen Karnevalszug und verletzt 70 Menschen, darunter viele Kinder. Im Mai wird der Afroamerikaner George Floyd bei einer Polizeikontrolle in der US-Stadt Minneapolis durch das harte Eingreifen eines Polizisten zu Tode erstickt. Sein Tod löste weltweit die Protestbewegung Black Lives Matter aus. Am 4. August kommt es zu einer verheerenden Explosion im Hafen von Beirut, bei der viele Menschen sterben und ein Großteil der Stadt zerstört wird. Die Präsidentschaftswahlen in Belarus lösen anhaltende Proteste in der Bevölkerung aus. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny überlebt nur knapp einen Mordversuch. In Biebernheim stürzt ein Heißluftballon ab. Im September kommt es auf der griechischen Insel Lesbos zu einem Großbrand im Flüchtlingslager Moria. Tausende Asylsuchende sind plötzlich obdachlos. In der Unruheregion Bergkarabasch im Südkaukasus eskaliert der Konflikt zwischen Armeniern und Aserbaidschan. In Wien tötet im November ein Amokläufer 4 Menschen. Mancher Zyniker mag sagen, abgesehen von Corona, ein ganz normales Jahr. Und in gewisser Weise stimmt das wohl auch. Krieg, Naturkatastrophen, Terror, das alles gehört doch irgendwie Jahr für Jahr mit zu so einem Jahresrückblick, oder? Was macht das mit uns? Und was macht das auch mit uns und unserem Glauben? Nochmal hier aus dem 2. Korintherbrief. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Das Schwere, was wir so unmittelbar vor Augen haben und die Sorgen, die daraus entstehen, die sind aber ja nun mal trotzdem da. Egal ob durch Schlagzeilen in den Nachrichten oder durch ganz persönliches erlebtes Leid, durch Verlust, durch Enttäuschungen. Manchmal lassen sich die Nachrichten, die wir hören und die Erfahrungen, die wir auch so persönlich machen, manchmal lässt sich das nur schwer in Einklang bringen mit dem, was wir doch eigentlich glauben. Gott ist gut. Wie kann er dann zulassen, dass solche schrecklichen Dinge passieren? Gott schützt und bewahrt uns. Warum ist dann dieser blöde Autounfall passiert? Gott ist ein lebendiger Gott. Warum höre oder erlebe ich ihn dann aber so wenig in meinem Leben? Oder wenn wir eben auch nochmal an die Weihnachtsgeschichte zurückdenken, da heißt es, bei Gott ist nichts unmöglich. Aber warum erhört er dann meine Gebete nicht? Glauben und Zweifel. Als christliche Gemeinde wollen wir eine Gemeinschaft von Glaubenden sein, ja ganz klar. Heißt es aber, dass bei uns Unglaube und Zweifel keinen Platz haben? Ich möchte mit euch heute am letzten Tag des Jahres auch noch einmal auf die Jahreslosung 2020 schauen. Finden Sie im Markus-Evangelium, Kapitel 9, der Vers 24. Markus 9, Vers 24. Und es sind dieser kurze Vers und dieser kurze Ausdruck. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glauben und Zweifel. Ja, aber so ein Vers, der steht natürlich auch in einem Zusammenhang. Und auch das wollen wir uns heute nochmal anschauen. Da ist dieser Vater, der Vater eines kranken Kindes, liebend, besorgt und eben auch verzweifelt. immer wenn sein Sohn mal wieder einen Anfall hat, auf den Boden fällt, verkrampft und Schaum vor dem Mund bekommt, ist es für den Vater ein Bangen zwischen Leben und Tod. Hier kann er nichts machen. Er muss hilflos zuschauen und hoffen, dass sein Sohn den Anfall überlebt. Im biblischen Bericht erkennt sowohl der Vater als auch Jesus selbst, dass es ein böser Geist ist, der diesem Jungen diese schrecklichen Anfälle beschert. Mancher liberale Theologe hält sich hier an die moderne und wissenschaftlich erklärbare Medizin und deutet dieses Krankheitsbild als Epilepsie. Ich glaube, ich habe das auch hier schon mal erzählt. Als Kleinkind hatte ich tatsächlich auch regelmäßig epileptische Anfälle. Also ganz genau das, ja, krampfhaftes zu Boden fallen, knirschend mit den Zähnen knirschen, Schaum vor dem Mund. Und zwar meistens dann, wenn wir Ausflüge als Familie machen wollten, immer ganz passend. Irgendwann hörte das einfach auf. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, bin aber auch froh darum, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Und ich bin froh, dass es nicht was Erbliches war, was ich an meine Kinder weitergegeben habe. Denn wie schlimm muss sowas für Eltern sein, das mitzuerleben? Einfach so hilflos, einfach nur dabei stehen zu können und nichts tun zu können. Der Vater, der sucht verzweifelt Hilfe. Und als er hört, dass Jesus in der Gegend ist, dann musste er ihn einfach aufsuchen. Er ließ alles stehen und liegen und machte sich auf den Weg. Allerdings, so heißt es dann hier, traf er zunächst nur auf einen Teil der Jünger von Jesus. Jesus war gerade mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einem Berg. Na gut, dann müssen halt die Mitarbeiter von Jesu ran. Doch leider können sie dem Jungen nicht helfen. Daraufhin kommt es dann zu einem Streitgespräch zwischen den Jüngern und einigen Schriftgelehrten, die im Grunde auch immer vor Ort waren, um auf einen Fehler oder ein Fehlverhalten von Jesus zu warten, mit dem sie dann Jesus den Prozess machen konnten. Dass die Jünger den bösen Geist nicht austreiben konnten, hatte für die Schriftgelehrten natürlich seinen Grund. Entweder lag es an den Sünden des Vaters oder des Kindes selbst, oder es lag einfach an den Jüngern. Die Jünger fühlten sich in die Ecke gedrängt. Sie wussten auch nicht, warum sie nicht helfen konnten. Vorher hatten sie solche Heilungswunder selbst erlebt und auch, ja, Gott hatte sie auch selber gebraucht. Aber warum jetzt nicht? Von den heuchlerischen Schriftgelehrten wollten sie sich natürlich auch nichts sagen lassen. Und wie gesagt, daraufhin kommt es dann zum Streit. Und genau da, in diesem Streit, kommt dann Jesus vom Berg herunter und tritt dazu. Lehrer, ich habe meinen Sohn mitgebracht, damit du ihm hilfst. So wendet sich dann der Vater an Jesus. Und dann heißt es hier, sie brachten ihm, also Jesus, das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte sich und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wieder mal kann der Vater nur hilflos zuschauen. Ich meine, vielleicht hat er auch versucht, seinen Sohn festzuhalten, aber wirklich helfen konnte er ihm nicht. Und so wendet sich der Vater an Jesus. Hab Erbarm und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Wenn du kannst. Natürlich hatte der Vater noch nicht verstanden, wer da vor ihm stand. Er hatte von Jesus gehört, ja. Er hatte von den verschiedenen Wundern und Heilungen gehört. Aber dass Jesus der menschgewordene Gott war, das hatte er noch nicht erkannt. Tu etwas, wenn du kannst. Natürlich kann Jesus. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Was für ein Satz. Auch was für ein Satz für diesen Vater. Was soll der Vater jetzt damit anfangen? Ist es vielleicht sogar eine versteckte Kritik im Sinne von, du bist selbst schuld, dass dein Sohn nicht gesund wird, weil du nicht eben genug glaubst? Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater des Jungen, der schreit dann, so heißt es hier wirklich. Er schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jahreslosung 2020. Ich glaube, es ist sogar die erste Jahreslosung, die geschrien wurde oder wird. Und das ist ja auch verständlich, ja, diese Reaktion des Vaters. Ich hätte wohl auch geschrien in dieser Situation, aus der Not heraus, aber vielleicht in dem Moment auch ein bisschen aus dem Ärger heraus. Da kommt der Vater verzweifelt zu Jesus und Jesus haut ihm diesen Satz vor, um die Ohren. Alles ist möglich für den, der glaubt. Ich glaube, deswegen bin ich ja überhaupt erst hier hingekommen. Jesus, siehst du nicht, dass ich alles auf diese eine Waagschale werfe? Du bist meine Hoffnung, die letzte Hoffnung für meinen Sohn. Ja, doch, natürlich, ich glaube, dass du das kannst. Aber vielleicht wäre ich selber dann aber auch zusammengebrochen. Glaube ich wirklich? Glaube ich stark genug? Ist da nicht doch auch Zweifel in mir? Die Jünger konnten genauso wenig helfen wie all die Ärzte, die vorher schon aufgesucht wurden. Ist dieser Jesus wirklich stärker und mächtiger als sie? Ist er nicht der Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth? Was soll denn da schon Gutes herkommen? Und doch sind da diese ganzen Wunderberichte und Heilungserzählungen. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen, auch mit meinem Unglauben? Und so schreit der Vater heraus, hilf meinem Unglauben. Ich muss zugeben, dieser Satz von Jesus, alles ist möglich für den, der glaubt, an diesem Satz kann man auch ganz schön verzweifeln. Alles ist möglich für den, der glaubt. Wie oft habe ich schon für Heilung gebetet und es ist nichts passiert? Wie lange bete ich schon, dass meine Herkunftsfamilie zum Glauben kommt, aber irgendwie scheint es da kein Fortschritt zu geben? Wie oft habe ich schon um Frieden gebetet und er kam nicht? Habe ich da nicht stark genug geglaubt? Wie oft hat man das schon gesagt? Wir müssen nur stark genug daran glauben und dann passieren die Dinge auch. Wir müssen nur mehr und intensiver beten, dann erhört Gott uns. Wir müssen länger fasten. Jesus sagt hier nicht, alles ist möglich für den, der stark genug glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist, dass er alles kann, ja. Doch hat das Leben und unsere Erfahrung uns dahin gebracht, dass wir uns, ja, dass wir hinter solch einen Glaubenssatz auch ein Aber einschieben. Gott ist allmächtig, ja. Aber wir erleben seine Allmacht nicht so, wie wir es gern hätten. Unser Glaube macht im Leben, ja, macht eigentlich in jedem Christenleben so ganz unterschiedliche Entwicklungen auch durch. Vor allem auch dann, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Am Anfang ist da der sogenannte Kinderglaube. Du übernimmst einfach alles, was dir ja vorgesetzt wird. Weil du eine große Fantasie hast, kannst du dir das auch alles sehr gut vorstellen. Die Geschichten aus der Kinderbibel, das, was dir deine Eltern deinem Alter entsprechend versucht haben beizubringen oder auch die engagierten Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Der Kinderglaube, der ist wichtig und hilfreich. Ich treffe mich immer wieder mal regelmäßig mit einem jungen Mann, dem ein kindlicher Glaube gut getan hätte. Er ist erst vor kurzem zum Glauben gekommen und hat sich dann aber auch selbst ziemlich schnell mit echt schwierigen und harten Glaubensthemen konfrontiert, die aktuell aber einfach viel zu krass für ihn sind und ihn völlig überfordern. Ich wünschte, er hätte erstmal unbeschwert einen kindlichen Glauben erleben dürfen. Ja, bei einem kindlichen Glauben ist vieles unreflektiert und auch manches nicht wirklich durchdacht. Aber das ist auch völlig okay. Allerdings sollte der Glaube nicht in dieser Phase, so schön und unbeschwert sie auch ist, der Glaube sollte da nicht stecken bleiben. Denn ein kindlicher Glaube ist oftmals eben auch nicht sonderlich stark. So wie wir im Glauben auch erwachsen werden sollen, so müssen wir auch im Glauben erwachsen werden. Auch wenn das bedeutet, dass man eine gewisse Leichtigkeit verliert. Gott ist immer noch der allmächtige und liebende Vater. Aber wir müssen eben auch lernen, mit Krisen umzugehen. Wir müssen lernen, dass wir nicht alles beantwortet bekommen. Wir müssen lernen, dass wir Gott wohl niemals so ganz erfasst bekommen oder erklärt bekommen. Bei diesem, ich sag mal, negativen Jahresrückblick eben, ja, wo ich so ein paar Schlagzeilen irgendwie aufgegriffen habe, bei diesem Jahresrückblick, da kann man sich natürlich schon auch fragen, wie kann ein liebender, allmächtiger Gott das alles einfach zulassen? Und wenn ich mir selbst diese Frage nicht stelle, dann gibt es genug andere, die mir diese Frage stellen, wenn sie erfahren, dass ich Christ bin. Was antworten wir dann? Warum passiert all das? Ja, es gibt ein paar Lösungsversuche und Antwortmöglichkeiten. Aber so richtig gelingt uns keine allumfassende Antwort auf die Warum-Frage. Da bleiben Seiten bei Gott, die wir nicht verstehen. Nochmal kurz zu den Glaubensphasen, die wir so in unserem Christenleben durchmachen. Der Franziskanermönch und Autor Richard Rohr, der spricht in einem seiner Bücher von der Dekonstruktionsphase. Anfangs übernimmst du einfach, was dir vorgesetzt wird. Das Konstrukt des Glaubens durch die Eltern, Freunde, durch die Gemeinde, ja eben der Kinderglaube. Irgendwann im Leben kommst du aber an den Punkt, wo dein Konstrukt zusammenbricht. Weil du eine Krise erlebst. Oder weil dir Fragen begegnen, wo du keine Antwort selber drauf findest und auch kein anderer dir eine befriedigende Antwort gibt. Der Kinderglaube, der bricht in sich zusammen. Und dieser Prozess, der tut erstmal weh. Aber es ist dennoch wichtig, dass du diesen Entwicklungsschritt gehst. Denn nach dieser Dekonstruktionsphase steht dein Glaube auf einem deutlich festeren Fundament. Ja, wenn du das durch hast, wirst du im Idealfall sagen, ich glaube. Ich glaube, obwohl es auch Dinge gibt, die mir schwerfallen zu glauben und anzunehmen. In dieser Phase des Glaubens kannst du mit Kraft und Stärke auch Krisen durchstehen und Zweifel begegnen oder Zweifel auch einfach mal gelassen stehen lassen. Leider gibt es natürlich auch manche, die in der Dekonstruktionsphase nicht nur den Kinderglauben zurücklassen, sondern sich ganz vom Glauben abwenden. Hier ist es unsere Aufgabe, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, auch den Raum für kritische Fragen und Fragen zuzulassen und auch Zweifel zuzulassen. Aber natürlich auch darüber zu reden und dann gemeinsam um Glauben auch zu ringen. Wenn du da deine Fragen und vielleicht auch manche Zweifel hast, dann bleib damit nicht allein, sondern benenne das. Ich glaube, dass sowohl Glaube als auch Zweifel zu unserer Beziehung zu Gott dazugehören. Komm mit Gott und auch mit anderen Menschen darüber ins Gespräch. Nicht nur über deinen Glauben, sondern auch über deine Zweifel. Und hört nicht auf zu beten, auch trotz Zweifel. Hört nicht auf zu beten, mal ganz leise flüsternd, aber auch gerne mal laut schreiend, wie dieser Vater. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, der sieht, was da oft in uns vorgeht. Er sieht das bisschen, was wir ihm an Glauben entgegenbringen. Und er weiß auch um all den Unglauben und die Zweifel, die manchmal so gegen den Glauben wirken. In dem biblischen Bericht in Markus 9, da heilt Jesus den Jungen. Ja, der böse Geist, der musste gehen. Ob Jesus auch deine Not von dir nimmt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Jesus will, dass du ihm vertraust. Denn ja, genau das bedeutet ja eben auch Glaube. Glaube meint ja nicht nur, dass wir alles einfach für wahr halten, was uns die Bibel über Gott und Jesus erzählt, sondern bei Glaube geht es eben auch ganz stark darum, in diese vertrauensvolle Beziehung mit Gott zu kommen. Sich vertrauensvoll in Gottes Hände fallen zu lassen. Was auch immer am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, dass es am Ende nicht in erster Linie auf deinen Glauben ankommt, sondern es kommt auf Jesus an. Es kommt immer auf Jesus an. Jesus will, dass du glaubst und ihm vertraust, ja. Aber er handelt oft genug auch über deinen Glauben hinaus. Das darf unsere Perspektive, unsere Hoffnung sein. Diese Jahreslosung war und ist ein Bibelvers für den Alltag. Denn nein, leider deckt sich das Leben nicht immer mit unserem kindlichen Anfangsglauben. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Manchmal reißt das Leben einen richtig um. Es ist chaotisch und umkämpft. Auch dann, wenn keine weltweite Pandemie vorliegt. Ja, sowohl als Familienvater oder Mutter, als Großeltern, ebenso als Single, als Geschiedener, als Freund, als Chef oder Angestellter. Aber in all dem bleibt Gott Gott. Und du bist eingeladen, zu ihm zu kommen. Im Glauben und im Zweifel. Lasst uns gemeinsam nochmal auf ein Lied der Musiker hören. Ein Lied, welches diesen Vers aus der Jahreslosung aufgreift und auf eine sehr ermutigende Weise wiedergibt. Ich will an dich glauben, denn du bist meine Zuversicht.